Also es kann da wirklich in dieser Steppe nachts minus 40 Grad sein und tagsüber plus 40. Und diese Temperaturunterschiede muss ja irgendwie ein Tier überstehen. Und es nimmt diesen Rüssel als, ja, wie soll man sagen, als Klimaanlage. Also es ist wirklich...
Gio und Nico mit Abseits der Karte.
Herzlich willkommen zurück zur zweiten Folge über Boratstan, also Kasachstan. Und ja, jetzt werdet ihr noch ein bisschen mehr über die Landschaft kennenlernen. Aber natürlich, wir bleiben so ein bisschen wie in der ersten Folge natürlich auch über verrückte Momente, Experience-Momente in Kasachstan kennenlernen.
Ich freue mich riesig drauf. Wenn man nicht an einem Ort war, aber du so viele Storys irgendwie schon gehört hast von diesem jungen Menschen, der mir gegenüber sitzt, dann will man einfach immer mehr und mehr erfahren. Und ich freue mich riesig auf diese Episode und würde sagen, legen wir direkt los. Letztes Mal haben wir doch schon einiges gespoilert, was wahrscheinlich uns erwarten wird dieses Mal. Wir haben die eine oder andere Story gesprochen. Und was mich interessiert ist, du hast letztes Mal zu Ende der Episode irgendwas mit Balaton gesagt. Ehrlich gesagt, ich bin da erstmal lost. Was ist das überhaupt?
Ja, also Balaton ist ja der ungarische Plattensee, der ja bekannt ist dafür, dass er mega flach ist. Also war eigentlich mal so ein bisschen wie Mallorca, so ein typisches deutsches Ferienziel. Und er ist halt sehr flach und wie so eine kleine Badewanne. Also man geht meterlang rein und es ist meistens auch warm, weil es halt so flach ist, weil sich das Wasser dann halt besser erwärmt. Und wir sind dann, da waren wir tatsächlich noch nur zu zweit unterwegs an den Tag. Wir sind dann nördlich von Almaty rausgefahren und dann gibt es so einen Stausee, der ist auch recht groß, hat tatsächlich auch Meter hohe Wellen, aber es waren schon kräftige Wellen, also es war wirklich schon ein großes Binnengewässer. Und ich bin da auch, natürlich, wir sind in den Baden natürlich auch gegangen und ich bin da reingelaufen und es war wirklich so... Ich bin einen Meter lang reingelaufen, war schon einen Meter weit vom Strand entfernt. Und es war,
ein Meter schon.
Es war wirklich weit entfernt vom Strand. Und es war so auch Balaton 2.0. Oder es war auch interessant. Also es sind kaum Kasachen da baden gegangen. Ich dachte mir so, ist irgendwas mit dem Wasser nicht in Ordnung?
Genau, darf man da überhaupt baden?
Doch, darf man schon. Also es war ja so, man hat ja auch... so eine Uferpromenade gehabt. Es war wirklich auch sehr viel so Infrastruktur. Es waren auch so kleine Geschäfte, aber die waren alle irgendwie zu. Und auch, es gab auch so Außenduschen oder so, was man halt so kennt, wenn man so am Strand oder irgendwo im Freibad draußen ist. Das gab es schon, aber es war, also wir haben vielleicht ein oder zwei Kasachen baden sehen. Also ich glaube, das ist einfach nicht so deren Sport, so wie es bei uns so ganz typisch ist, dass wir irgendwo an der Ostsee oder Nordsee hingehen oder auch sonst hier am Badesee um die Ecke, hat ja jeder eigentlich irgendwo, aber nee, das kannten die tatsächlich nicht. Und das Lustige ist, das jetzt, weil es gerade so thematisch so ganz gut passte, wir sind dann wieder zurückgefahren mit dem Mietauto nach Almaty, um da wieder zu übernachten und am nächsten Tag die andere, dritte Person im Bunde abzuholen am Flughafen. Und wir standen dann, also wir sind hinzu ohne durchgekommen und dann war aber so eine, ja, wie eine Mautstation halt. Es war so eine Schranke dann da. Wir sind dann so hingefahren und dachten so, wie man es halt so kennt, da sitzt halt jemand drin, du gibst da halt einen Taler hin und darfst dann halt weiterfahren. Und ich war an dem Tag der Fahrer und ich stand dann so da und da war einfach nichts. Also also wir waren wirklich völlig lost erstmal und es war auch lustig, ich habe das so beobachtet, wahrscheinlich wussten, ich weiß nicht, ob wir da irgendwie ein spezielles Kennzeichen hinten im Auto hatten, dass wir irgendwie ein Mietwagen oder ein Ausländer sind. Es sind auch erstmal kaum Autos hinter uns in die Reihe reingefahren, die gewartet haben in der Schlange und dann habe ich halt gecheckt, dass wir so eine App downloaden sollen, die heißt Kaspi. Und Kaspi ist so eine Around-App, also du kannst in Kasachstan mit Kaspi Bankgeschäfte machen, Post, Transport, also so ein Allround-Service, so ein bisschen, wer schon mal in China war, wie Alipay. Und wir hatten die uns dann schnell natürlich noch gedownloadet. Das Problem war, du brauchst irgendwie eine kasachische Handynummer, kasachische Steuernummer und so, ja, haben wir jetzt nicht parat, so vor ad hoc. so, was machen wir halt? Und wir waren so richtig lost. Und dann auf einmal standen da auch schon 6 oder 7 Autos irgendwann mal hinter uns. Und wir hatten ja null Plan, was wir machen. Also habe ich gesagt, okay, ich glaube, wir müssen jetzt hinter uns jemanden fragen. Dann haben wir einen Kasachen gefragt und der so, ja, komm hier, ich gebe euch das Geld. Oder, nee, er hat gleich das mit der App bezahlt. Und er wollte aber kein Geld von uns. Und ansonsten, das ist halt nochmal, was ich schon in der ersten Folge gesagt hatte, irgendwie wahrscheinlich, die Kasachen sind selber gar nicht auf Touristen eingestellt, weil sonst würde man ja sonst eine bessere Lösung finden. Wer hat eine kasachische Steuernummer als Tourist? Aber das war schon eine lustige Herausforderung. Wir sind auch ganz am Ende der Tour nochmal über diese gleiche Straße reingefahren. Wir sind meterweit einen Umbogen gefahren über irgendwelche kleine Paris-Straßen, um noch nicht auf diese Mautstation nochmal zu kommen. Das war so abenteuerlich. Also das war schon mal eine kleine Abenteuerreise.
Ja, kasachische Steuernummer, gut, das würde ich nicht selber auf die Idee drauf kommen, ehrlich gesagt, mir eine zu besorgen. Keine Ahnung, ob man das auch kann, darf, ja, muss.
Kann man tatsächlich auch. Ja? Fun Fact, ich habe sogar mittlerweile eine kasachische Steuernummer.
Geil.
Und wie es dazu gekommen ist, ist auch relativ einfach. Und zwar, das Thema hatte ich auch schon in der ersten Folge mit der Drohne angesprochen. Und in Kasachstan muss man man kann jederzeit mit einer Drohne reinkommen ins Land. Passiert halt nichts. Aber wenn du halt fliegen musst, brauchst du eigentlich eine kasachische Steuernummer. Sonst ist die Anmeldung nicht fertig. Und dann war es halt so, ich bin dann halt zum Bürgeramt ganz normal gegangen in Almaty, habe da gesagt, hier, ich will eine kasachische Steuernummer. Dann wurde halt nach einem Ausweis gefragt und dann hieß es so, in 2 Tagen können Sie das halt abholen. Habe ich auch gemacht. Ich hatte auch dann wirklich diese kasachische Steuernummer. Und demzufolge war auch alles geritzt, was mit der Registrierung war, mit der Drohne. Aber es war auch so lustig, natürlich Deutsch, also das heißt immer nochmal doppelt absichern und nachfragen. Bin dann auch dort in so einen Drohnenreparaturservice reingelaufen. Waren dann nur so 10 oder Nerds da so drin, die da gerade an den Drohnen rumgeschraubt haben. Und ich so, spricht hier jemand Englisch? Und dann einer so, ja, hier ich. Und ich so, wie ist das hier so in Kasachstan mit Drohnen? Darf man, wie gefährlich oder so, ist das so? Er meinte auch so, ja, alles entspannt. Sind hier in Kasachstan und sie sollten jetzt vielleicht nicht hier im Nationalpark oder direkt in der Stadt vor hohen Menschenmassen fliegen, aber ansonsten alles chillig. Ich hatte dann irgendwann nach 2 Tagen auch diese kasachische Steuernummer. Vorher habe ich es tatsächlich auch nicht gemacht, war es mir doch ein bisschen zu risky. Aber ja, das ist auch noch zu der Geschichte. Ich habe eine kasachische Steuernummer.
Was machst du jetzt mit der kasachischen Steuernummer? Ne, ich frage nur für einen Freund.
Gut, dass du nur für einen Freund fragst. Die ist bei mir im Aktenordner für wichtige Unterlagen. Theoretisch könnte ich jetzt tolle kasache Geschäfte aufmachen. Also ich glaube, ich könnte in Kasachstan ein Unternehmen gründen mit der Nummer. Ich könnte da irgendwie in Sachen investieren. Und ja, aber mehr mache ich aktuell nicht mit der kasachischen Steuernummer. Also die liegt eigentlich nur bei mir im Heft für wichtige Unterlagen.
Okay, schön, dass du auch ein Heft für wichtige Unterlagen hast. Ist ja auch schon mal super wichtig. Das hat nicht jeder. Aber was ich mir denke so, ne? Also, das ist crazy, dass du überhaupt eine Steuernummer brauchst, um die Drohne dort zu fliegen, weil du ziehst ja nicht dorthin. Somit brauchen ja die Leute, die in Kasachstan eine Drohne fliegen, eine kasachische Steuernummer. Dadurch haben ja die Behörden ja trotzdem ja viel mehr zu tun, als wenn sie sagen würden, hier ist ein internationaler Link, kannst dich registrieren, du sagst, von wann bist du in dem Land. Okay, hier ist Genehmigung, approved, fertig. Wäre ja viel entspannter, als dass du dir jetzt irgendwie bei der offiziellen Behörde in Almaty jetzt irgendwie so eine Steuernummer holst, die dann zusätzlich ja vergeben werden muss. Und das hat ja bestimmt mehr Herausforderungen als irgendwie Vorteile, oder? Keine Ahnung.
Ja, absolut. Also es ist natürlich, also ich vermute das Prinzip, also ich kenne mich ja mittlerweile schon gut mit so Drohnenregularien aus. Viele, also klar, wäre es einfach mit einem Link, ein Anmeldeformular und blub, blub, blub. Aber das Ding ist ja, viele, ich glaube, Länder, Nationen denken sich so, ja, also vielleicht, also die wollen auch gar keine Ausländer haben, dass die da mit ihren Drohnen ankommen und da noch mehr so rumwühlen. Und ich glaube, keiner von denen denkt so, dass da irgend so ein Typ, so ein Ausländer sich dann auf einmal so eine kasachische Steuernummer holt.
Nein,
außer
nein,
ein Bekloppter. Deswegen verringern sie, glaube ich, damit auch ein bisschen die Zahl an Drohnenpiloten. Und ich weiß jetzt nicht, ob das bewusst oder unbewusst ist. Aber es macht es natürlich deutlich unattraktiver für ausländische Touristen, sich irgendwo eine Steuernummer in den Land zu holen. Jetzt ging das noch relativ einfach, würde ich mal behaupten, in Kasachstan. Also klar, ich musste irgendwo zu so einem Amt hinlaufen, aber das Ganze ging in 5 Minuten vielleicht zu Ende. Auch dann die Abholung, da irgendwo nur am Schalter so einen Wisch abholen. Das war relativ easy, aber erstmal ja, den Weg dahin zu gehen, das ist schon eine andere Nummer.
Okay, das ist natürlich für mich auch so überraschend. Das ist tatsächlich eine überraschende Info, die vielleicht die meisten Leute, die du kennst, die diese Stories schon kennen, vielleicht nicht auf dem Schirm haben, dass du jetzt eine kasachische Steuernummer hast. Aber es geht ja nicht nur um kasachische Steuernummern in diesem Podcast.
Zum Glück, ja.
Sondern um auch diese Drohnen-Shots, die du dann dort sicherlich gemacht hast. Ne? Wo, Nico, wo hast du Drohnenaufnahmen gemacht?
Ja, an verschiedenen tollen Orten, die es tatsächlich in Kasachstan gibt.
Geht's also, auch ein bisschen genauer?
Natürlich geht's auch genauer. Also, ein schöner Ort war der Khoisai und Candy Lake. Die sind relativ nah noch an Almaty dran. Muss man sich jetzt von der Landschaft so vorstellen. Das ist schon so ein bisschen wie ja, Gebirge halt. Also wirklich so ein Gebirgssee. Zum Khoisai Lake, da gibt es tatsächlich 3. Es gibt den vorderen, den mittleren und den hinteren Khoisai Lake. Die kann man auch tatsächlich gut bewandern. Wirklich auch sehr malerisch. Du gehst an den vorderen, der ist so ein bisschen touristisch. Da kannst du fast wie in Deutschland mit so einem kleinen Tretboot da drauf fahren. Aber auch sehr malerisch, du gehst auf so einen erhöhten Weg als Wanderer so lang an diesen See und das ist schon sehr schimmernd. Und dann hast du so eine gute Distanz zu laufen. Ich glaube, es sind so 6 Kilometer bis zum mittleren Khoisai Lake und dann nochmal 4 oder 5 mehr bis zum hinteren. Das haben wir auch tatsächlich leider aus zeitlichen Gründen nicht geschafft. Man kann auch am mittleren Khoisai Lake campen. Übernachten ist auch offiziell erlaubt. Das ist auch in Kasachstan relativ gut und machbar, auch an solchen abgeschirmten Orten zu campen. Und ja, also Khoisai Lake oder diesem Nationalpark fand ich richtig cool. Candy Lake, der ist tatsächlich nicht natürlich entstanden, sieht auf den ersten Blick so aus. Das ist so ein toller, auch so blauschimmeriger See, der aber tatsächlich erst durch so ein Erdbeben so vor 100 Jahren, glaube ich, entstanden ist. Da gab es so einen Erdrutsch und dadurch hat sich so ein Bach oder Fluss aufgestaut. Und gleichzeitig hat man auch, das ist halt noch das Besondere an diesem See, solche Baumstämme, die noch übrig geblieben sind, weil da vorher ein Wald war. Also man hat kristallklares, blaues Wasser und es schimmert halt dann diese Stämme noch so raus. Und auch da natürlich mit der Drohne mega, auch wie gesagt, im Khoisai Park war es auch cool, da gab es auch so einen Bach, der so nach unten geplätschert ist und ich bin da auch so mit der Drohne hochgeflogen, es ging immer weiter nach oben. Das ist dann auch schon tatsächlich äußerst malerisch, das einzufahren. Ich habe auch noch so viele andere tolle Orte mit der Drohne aufgenommen. Wir hatten zum Beispiel Canyons, also Canyons findet man tatsächlich auch sehr stark in Kasachstan, da hatten wir zum Beispiel den Black Canyon gesehen, den Moon Canyon und den Cherian Canyon. Cherian Canyon sagt man auch so ein bisschen, das ist wie der Great Canyon in den USA. Also man muss schon sagen, tatsächlich sehr nah dran, finde ich. Also ich war noch nie in den USA oder habe den da halt besucht, aber tatsächlich, so wenn ich das mit den Bildern mal verglichen habe, tatsächlich schon sehr identisch. Und ja, da hat man tatsächlich wirklich tolle Aufnahmen gemacht. Und an diesem Moon Canyon, der war so ein bisschen, ja, auch abseits der Karte, kann man sagen.
Definitiv abseits der Karte.
Den hatte einer von den Travel Buddies rausgesucht. Und wir sind da auch dann so wieder so eine Seitenstraße reingefahren und dachten so, also kam uns kein Fahrzeug entgegen und wir dachten so, natürlich sind wir jetzt bestimmt alleine und haben hier diesen tollen Canyon für uns. Dann auf einmal stehen da so Reihe weg verschiedene Autos und irgendwie noch so ein Zelt und keine Ahnung, so ein Trubel und wir so, was ist das jetzt? Wo sind wir hier gelandet schon wieder? Und dann war das so einfach, dann wedelten die Flaggen da einfach von Porsche und wir dachten so, das kann ja nicht sein, was macht denn jetzt hier so ein deutsches Autounternehmen? Und dann war das einfach von Porsche Experience, das ist so eine Eventagentur, die die haben einfach gesagt, ja, machst halt so eine tolle Autofahrt mit einem Porsche, kannst mal halt dieses Fahrerlebnis haben mit so einem schnellen Auto und dann halt so eine Art Erlebnistag, als ob du so ein Geschenk halt für jemanden buchst. Und dann kamen wir da auch so an und einer meinte gleich so, ja, wo kommt ihr her und wer seid ihr und was macht
ihr? Was wollt ihr hier vor allem?
Ja, was wollt ihr hier? Und dann wir so, ja, wir wollten halt diesen Canyon sehen und für uns alleine haben und wir kommen halt aus Deutschland. Und dann kam halt so gleich der Chef und das war dann irgendwie so ein typischer, ja, hi, ich bin der Max Müller. Und dann so, ey, ich...
Ernsthaft?
Also ja, ja, wirklich, so ein typischer deutscher 40-50, Max Müller, übertrieben gesagt, so, war hieß er natürlich nicht, aber übertrieben. Und dann haben wir halt über so, auf Deutsch, über Gott in die Welt geredet, in Kasachstan, in so einem abgelegenen Canyon, irgendwo im hintersten Viertel. Und man denkt sich so, das kann ja gar nicht wahr sein. Und dann ist immer wieder... Deutschland überall, sage ich immer wieder.
Die Deutsche sind überall. Also wirklich reisetechnisch, muss man es sagen, ist es tatsächlich so. Also egal, ob du jetzt im hintersten Eck in Jordanien bist oder ob du wahrscheinlich irgendwo in einem kleinen Dorf in China bist, gefühlt irgendwie überall. Ne? Das ist so ein Running Gag auch in Hosteln. Da triffst du eigentlich immer viele Deutsche, die dann halt alle untereinander Englisch sprechen, bis man dann merkt, dass man eigentlich aus Deutschland ist. Ne?
Das ist wild, ja.
Okay, du hast also auf jeden Fall schon Kopfkino erzeugt. Was ist aber, wie ist es dann weitergegangen? Ich meine, du bist jetzt dort, hast mit diesem Hans-Jürgen gequatscht. aber wie ging es weiter? Keine Ahnung, jetzt bin ich ja gespannt.
Ja, eigentlich gar nicht so viel weiter. Der hatte dann auch nie so viel Zeit für uns. Also ist dann auch wieder abgefahren. Und wir sind auch wieder abgefahren, weil wir so dachten, ja, okay, ist nett hier, aber... Gut, die Romantik ist jetzt hier leider ein bisschen zerstört. Und sind dann halt weitergezogen. Also was halt weitergezogen, klingt so, als ob wir gleich nach 5 Meter das nächste Ziel erreicht haben. So ist es natürlich nicht. Also wir sind auch Tage echt lang gefahren. Ich war auch manche Tage echt knülle so von diesen Fahrerei, wenn du so 5-6 Stunden fährst. Was wir auf jeden Fall auch noch gesehen haben, und das kann ich nur jedem, der hier zuhört, empfehlen, ist der Altin Emel National Park. Der ist dann schon noch ein bisschen weiter außerhalb von Almaty, also um da hinzukommen, da braucht man schon so 1-2 Tage. Also mit Stops halt, ich so würde ich so fragen, um das zu verbinden. Und also erstens, ich hätte mich mega gefreut, wenn ich da ein Tier gesehen hätte. Ich fand das irgendwo mal, glaube ich, in den Dokumentationen gesehen. Ich bin ja eh so ein Dokumentationsfreund. Die Saiga-Antilope. Einfach mal gerne googeln, aber ich kann es auch kurz beschreiben, was daran so besonders ist. Die Antilope hat so einen riesengroßen Rüssel tatsächlich. Das ist wirklich, man könnte auch so denken, die Saiga-Antilope stammt vom anderen Planeten. Und die ist tatsächlich in Kasachstan am häufigsten, kommt die tatsächlich vor. Also das ist das größte Verbreitungsgebiet. Ich glaube, sie kommt auch noch in Russland und in Kirgisistan so in der Steppe tatsächlich vor. Aber ich fand die so einzigartig und sie hat diesen Rüssel, mit der kann sie diesen Temperaturausgleich. Man muss ja überlegen, also es kann da wirklich in dieser Steppe nachts minus 40 Grad sein und tagsüber plus 40. Und diese Temperaturunterschiede, muss ja irgendwie ein Tier überstehen. Und es nimmt diesen Rüssel als, ja, wie soll man sagen, als Klimaanlage. Also es ist wirklich so, um Wärme-Kälte-Austausch zu machen. Ich fand das so einzigartig, deswegen hätte ich mich mega gefreut, wenn ich in Altin Emel National Park da so eine Saiga-Antilope gesehen habe. Ich habe leider keine gesehen. Es war aber auch unwahrscheinlich, die zu sehen. So wurde es uns vorab gesagt. Die zu sehen, da gibt es halt nur, ja, da muss man Glück haben. Also da hat man Glück oder hat man nicht Glück. Und es gab dann auch noch ganz viele andere Tiere in diesem National, also auch wirklich so urige Tiere, also jetzt hier nicht irgendwie Katze, Maus oder sowas, sondern sie haben auch noch die Privatsky-Wildpferde ausgesetzt. Die kommen ursprünglich auch davor, diese einzigartige Gattung der Pferde. Und es gibt dann so, jetzt habe ich den Fachbegriff nicht, so eine Art Wildesel gibt es auch noch tatsächlich in diesem Nationalpark. Ich habe jetzt leider nicht den Fachbegriff dabei, aber es gibt mehrere Tierarten, auch größere, die in diesem Nationalpark vorkommen, also auch wirklich ein tierisches Erlebnis. Es gab aber auch natürlich viel zu sehen tatsächlich. Wir hatten einerseits die singende Düne.
Die singende Düne?
Ja. Was kann man sich darunter vorstellen? Eine Düne, die für dich singt? Ja,
eigentlich. Wahrscheinlich durch den Wind. Also ich versuche einfach mal, mich selbst da rein zu versetzen. Es ist wahrscheinlich eine Düne, die so geformt ist. Wahrscheinlich windet es sehr stark und dann erzeugt es bestimmte Geräusche.
Ja, also nicht vielleicht direkt oder so stark durch Wind. Natürlich ist das einer der Prozesse, die da auch eine wichtige Rolle spielen. Aber man kann sich so vorstellen, durch Reibung. Also wenn du mit irgendwas zum Beispiel da runterrodelst und so meine Kollegen haben sich da halt so einen Plastiksack genommen und sind da so runtergerobbt. Und das hast du richtig krass gehört, diese Vibration. Also wenn diese Sandkörner in Bewegung sind. Das war halt dieses Singen, also die Vibration der Sandkörner. An sich war es auch so ein cooler Ort. Also man ist da. Also ich bin jetzt schon viele Dünen hochgelaufen. Ich bin im Oman ein paar Dünen hochgelaufen. Und die jetzt sogar auch gemeinsam.
Natürlich, wir sind also das, ja,
das ist mal eine extra Folge, wie wir in Oman eine Düne hochgerannt sind. Das ist mal eine
dabei fast
gestorben sind.
gestorben sind, ja. Also so übertrieben gesagt.
Übertrieben gesagt.
Ja, unsere Lunge hat uns nicht gedankt. Das ist mal ein kleiner Spoiler dazu. Okay, singende Dünen. Vielleicht finden wir diese Geräusche auch im Netz und könnten sie auch so mit einspielen.
Ja, das wäre ganz gut.
Das wäre richtig cool, definitiv. Ich frage mal meinen Tontechniker. Moment, ich frage mal meinen Tontechniker. Dann habe ich Moment. Was
ist denn das? So, Tontechniker, bitte spiel diese Geräusche mit ein. Danke.
Aber um zurück zum Thema zu kommen. Ja. Ich habe mich auch kurz erkundigt vorhin, ich wollte dich gar nicht unterbrechen, aber du hast vorhin von der Saiga-Antilope gesprochen. Und ich habe es tatsächlich auch recherchiert hier beim Sprechen gleichzeitig. Und das ist ja wirklich also super interessant. Also auch das Aussehen, wie sie vorne im Mundbereich aussieht. Also ich hätte mich riesig gefreut für dich, wenn du diese Antilope gefunden hättest mit dieser besonderen Nase. Und man merkt einfach in diesem Format, lernt man einiges dazu, alleine weil der Nico bestimmte Infos rauspackt, die ich so wahrscheinlich nicht auspacken würde. Also bin super dankbar dafür. Da wahrscheinlich, wenn wir es ein paar Jahre durchziehen, wir zwei, bin ich hier wirklich hier super gebildet im Bereich Tiervielfalt und vielleicht so Natur. Definitiv.
Ja, also wird wahrscheinlich schon noch ein paar interessante faktenbasierte Information kommt. Also liebe ich tatsächlich. Vor kurzem hat auf einer Reise in Indien zu mir jemand gesagt, ich bin ein Capsuler. Das ist ja sowas wie, eigentlich ein anderes Wort, glaube ich, für Nerd. Du kannst es wahrscheinlich auch besser noch beschreiben.
Liebe Grüße geht an diese Person raus, die aus Süddeutschland kommt.
Ja, danke auf jeden Fall erstmal dafür, echt für diesen Begriff Capsuler. Ja, wir bleiben nochmal beim Altin Emel National Park. Da gibt es auch dann, und das ist tatsächlich auch sehr typisch Kasachstan, solche ja bizarren Gesteins, Sand, ich weiß nicht, also Sandstein oder so. Also es ist so ein typisches Gestein, was halt aber dann in so verschiedenen Farben hat. Und das ist zum Beispiel bei den Aktau Mountains, das ist auch, also auch in diesem Altin Emel National Park, der ist so in mehreren Zonen gegliedert. Und da, wenn du da richtig, also es ist nicht so oft, dass es da bewölkt oder regnet. Wir hatten leider zu Beginn des Tages, wo wir da waren, tatsächlich eher stark bewölkt mit sogar leichten Regen und demzufolge war unsere Laune so semi-gut, weil wenn du solche Farbkontraste hast, siehst du das halt natürlich besser, wenn das natürlich sonnig war. Das kam dann tatsächlich aber raus. Wir haben uns auch bolle gefreut, als dann die Sonne rauskam. Das war tatsächlich schön. Du hast solche Rottöne, so gelb und solche Farbkontraste. Das ist so typisch Kasachstan, würde ich sagen. Also das macht das Land definitiv aus. Wir waren auch eine Art Vorstufe von diesem Altin Emel National Park. Auch vorher habe ich leider nicht mal den genauen Namen im Kopf. Das war auch nicht so, dass das bei Google Maps viele Einträge hatte. Ich weiß gar nicht, wie wir tatsächlich selber drauf gekommen sind, dahin zu fahren. Aber wir sind auch stundenlang mit einem Auto durch die Prärie gefahren und auch das Gleiche, keine Sau gesehen. Dann haben wir da irgendwie über Mittagszeit angehalten. Die eine hatte zwar noch eine kleine Picknickdecke dabei. Haben uns auf diese Picknickdecke draufgesetzt. Und dann war das so. Also in dem Moment meinten wir so, dann kommt irgendwas. Dann hat er sowieso auch die Staubwolken gesehen, dass da irgendwas kommt. Und wir so, cool, es gibt auch noch Menschen, die hier leben. Oder wir sind ja doch nicht so weit abseits von der Zivilisation. Da kam dann so ein Motorradfahrer und die beiden anderen saßen noch auf der Picknickdecke und ich stand gerade in dem Moment, ich war glaube schon fertig mit Essen und dann kommt dann dieser Kasacher an, also parkt da direkt vor unser Auto mit seinem Motorrad parkt er und sagt dann irgendwie glaub, was auf Kasachisch oder auf Russisch. Und dachten auch immer tatsächlich viele immer so vorab, dass ich irgendwie Russisch bin oder spreche. Das ist halt das Ding, es gibt halt so viele Russen und ich weiß jetzt nicht, ob ich explizit als Russisch auf dem Aussehen definiert werde, aber Russen sehen ja schon eher so europäisch aus. Und demzufolge, weil halt, wie ich ja gesagt hatte, alle Kasachen können auch eigentlich Russisch sprechen, haben die dann auch manchmal auch Dialoge mit uns auf Russisch angefangen. Also ich habe in der Schule tatsächlich von der 7. bis zur 10. Klasse Russisch gehabt, aber kann eigentlich gefühlt nur sagen, Menjasavut Niko, Kaktibiasavut, bla bla bla. Also so Zeilen oder ich kann die Buchstaben so vielleicht lesen, was das jetzt genau vom Buchstabe ist, aber mehr halt auch nicht. Demzufolge habe ich dann auch, glaube ich, vielleicht direkt auf Englisch geantwortet, weil es schon zu hoch für mich war. Und dann hat er aber mir nur die Hand geschüttelt und ist gegangen. Ja. Es war einfach so, keine Ahnung, so eine wilde Szene, aber auch nur mir, nicht meinen zwei Kolleginnen. Weiß nicht, ob sie, weil sie saßen oder weil er nur dem Mann die Hand schütteln wollte. I don't know. Dann sind wir aber weitergefahren, das waren dann so nur noch vielleicht 4 oder 5 Kilometer bis zu diesem Berg, der auch solche tolle Rottöne und so toll auch so ausgefallene Formationen hatte. Und dann war das einfach genauso wie bei diesem Porsche Experience Event. Dann war da einfach, ich dachte mir so, das kann doch nicht wahr sein, da standen da auch wieder tausende Autos. Und dann dachten wir so, wo sind wir denn jetzt schon wieder gelandet? Warum sind denn da einfach schon wieder so viele Leute? Und dann haben wir das erstmal so ein bisschen dieses Treiben beobachtet. Da ist uns irgendwann relativ schnell aufgefallen, die haben die ganze Zeit immer mit Koffern rumhantiert. Es muss irgendwas mit Koffern zu tun haben. Und ich habe dann auch mal so ein bisschen gefragt zu einer, die natürlich auch so, was macht denn ihr hier? Und wir so, naja, wir wollten halt hier diesen Berg sehen. Und die so, cool, wir machen hier irgendwie einen Werbespot für Firma XY. Ich habe den Namen gleich wieder vergessen. Es war irgendwie, konnte ich mir nicht merken. Und es ging aber wirklich die ganze Zeit, glaube ich, nur um diese Koffer. Die haben die einerseits zum Koffer an so einem Motorrad dran gespannt und die hatten so eine Art natürliche Rampe, kann man sich so vorstellen. Und ich habe auch echt lange gewartet, weil wir so dachten, warum ist denn da so eine kleine natürliche Rampe hingebaut worden? Und dahinter stand der Koffer und so ein Model. Und der aber erstmal, als wir da noch waren, hat die Model immer die ganze Zeit so ein bisschen ja, nach links und rechts und mit dem Koffer mal hochgehalten und sonst was. So witzig und ulkig aus. Aber ja, irgendwie war dann unsere Geduld auch am Ende zu sehen, ob dann der Koffer jetzt nochmal irgendwie fliegt, was für tolle Stunts die noch machen, was da vielleicht noch im Koffer drin ist. Weiß nicht, ob da noch vielleicht ein Schatz oder irgendwas drin gewesen wäre. War auf jeden Fall sehr ultra witzig, das auch zu erleben und man sich auch so dachte, gibt's das gar nicht. Jetzt waren wir hier zweimal an solchen abgelegenen Orten. Wir hätten wirklich sonst niemand gehabt. Es war sonst niemand da. Aber jedes Mal war irgendein Unternehmen, was das als Werbemittel für sich genutzt hat, sei es jetzt für einen Koffer oder für eine Autofirma. Das ist schon, ja, da merkt man auch doch, Kasachstan, wie wir in der ersten Folge besprochen haben, ist schon doch ein bisschen im Kommen.
Es ist definitiv, und wie du auch gesagt hast, ne, das sind Unternehmen, die sich diese Flächen dann nutzen. Wahrscheinlich hat, klar, mit dem Staat abgesprochen, der Staat verdient ein bisschen was an den Werbeeinnahmen und Steuern und Ähnliches. Das finde ich auch super interessant. So hat man nicht auf dem Schirm, ehrlich gesagt, wenn man so an Kasachstan denkt, dass du dann an irgendeinem Ort besuchst und dann plötzlich ja, das ist unbezahlte Werbung, ne? Porsche und Co. siehst irgendwelche Reisekofferunternehmen, die dann irgendwas präsentieren, irgendwelche Stunts machen oder vielleicht so Erlebnis à la Jochen Schweizer buchen kannst dort vor Ort. Also super interessant. Was mich interessieren würde, ist, du hast jetzt diese schönen Orte genannt und hast auch viel Kopfkino erzeugen lassen. Mhm. Dann war wahrscheinlich dort in der Nähe auch dieses Balaton, oder? Also, weil du hast ja auch was davon erwähnt, aber ich ehrlich gesagt weiß ich immer noch nichts davon. Ich weiß immer noch nicht, wo der liegt. kommt aber wahrscheinlich auch bald.
Ja, also der Balatonsee, so heißt er auch tatsächlich, ich weiß gar nicht mehr, wie er tatsächlich in Kasachisch heißt. Also der ist nördlich, so 40, 50 Kilometer von Almaty, der größten Stadt von Kasachstan mit 1,7 Millionen Einwohnern entfernt. Und das ist so, das ist am Ende nochmal gewesen. Wir sind da nochmal vorbeigefahren, weil wir sind so einen Kreis gefahren tatsächlich. Er kam am Ende dann nochmal dort lang, sind auch nochmal baden gegangen. Auch dann mit der dritten Person, die da beim ersten Mal nicht dabei gewesen ist. Also es ist nur so ein Beinamen. Ich gebe gerne mal Orten irgendwelche lustige Beinamen, weil ich dann immer sage, ich hatte auch mal in China sowas, da war ein Ort, der sah aus wie die Sächsische Schweiz, so was direkt so vor meiner Heimat jetzt hier ist, in Nähe Dresden-Meißen. Dann sage ich auch so, es ist so Sächsische Schweiz 2.0. Also, und ich war auch schon mal als Kind im Balaton in Ungarn und hat mich halt deswegen teilweise daran zurückerinnert.
Das heißt, das ist eigentlich nicht der echte Name von diesem See?
Ja.
Okay, das ist gut für mich. Ich habe tatsächlich die Karte vor mir offen, aber ich kann es dir auch nicht sagen, weil ich A, teilweise Kyrillisch nicht kann und zweitens ich da keinen Namen sehe. Aber nördlich von Almaty.
Ja.
Okay. Ich mache ab und zu sowas auch, ehrlicherweise. Erst letztens ist es mir passiert in Süddeutschland, bin ich in einem Waldstück den Treppen hochgelaufen und diese Treppen hätten 1:1 genauso in Peru liegen können, im peruanischen Dschungel. Nämlich, es waren so Art Inka-Treppen, also im Inka-Trail. Und das sah wirklich so aus. Und dementsprechend mache ich auch ab und zu und denke mir so, das könnte genauso dastehen, 1:1.
Gibt es halt immer diese Orte in der Welt. Und das ist ja immer so manchmal das Faszinierende, ne? Irgendwie, obwohl sich die Leute nie gesehen oder abgesprochen haben, gibt es irgendwelche Kopien. Gut, ich glaube, das menschliche Gehirn romantisiert sich da vielleicht auch manchmal ein bisschen was zu stark. Aber es ist schon so, dass man manchmal Orte, Bauwerke etc. hat, die schon einen auch an die Heimat oder an Orte ist, die man halt kennt.
Ja, definitiv. Und ich glaube auch, man nutzt eben die Skills und Tools, die man sowieso als Menschen hat zu der damaligen Zeit. Und oftmals ist es so, dass man auf einem ähnlichen Stand ist, der Architektur, der keine Ahnung, vielen anderen Sachen. Und dann baut man ähnliche Bauwerke. Und dann sagst du so, wow, crazy. Das war zur gleichen Zeit an diesem Ort, genauso wie irgendwie 2000 Kilometer entfernt an einem anderen Ort. Und man denkt so, wie haben sie sich miteinander ausgetauscht? Also wie kamen sie zu dieser Idee? Also es ist total interessant. Und was hat vielleicht auch als Reisende sich irgendwann entwickelt? So, man versucht auch das zu verstehen, wie war das früher, vor Tausenden von Jahren? Wie haben die Menschen dort gelebt? Du bist ja auch so ein Mensch. Du interessierst dich auch immer dafür, ne, Nico? Und ich finde auch immer, wie war das damals? Und man geht zu den archäologischen Städten, versucht was zu verstehen. Man versucht das, was wir heutzutage als Information irgendwie, was überlebt hat, irgendwie nachzuvollziehen und basteln uns von dieser kleinen Information alles andere gefühlt und versuchen, einen kleinen Puzzle zusammenzufügen. Das sind aber viele Lücken, ne? Also es ist super interessant. Wir lernen, glaube ich, auch nie alles aus und müssen wahrscheinlich immer wieder das ganze Wissen revidieren teilweise. Also finde ich super spannend. Und das ist auch irgendwie auch ein guter Punkt, um diese Reise durch Kasachstan, die noch hunderte Stunden gehen könnte, zu beenden. Mich persönlich als Außenstehender, Nico, hat es auf jeden Fall Kopfkino gezeigt, muss ich sagen. Man hat so ein bisschen diesen Kontrast, Film, Klischee damals, was sie aufgenommen haben, um wieder den Kreis zu schließen zu Borat. Aber dann auch, dass es eine ganz andere Welt ist und nicht das, was man ihm in dem Film gezeigt hat. Ich glaube, dieser Film wurde, um aufzulösen, glaube ich, woanders aufgenommen. Ich meine sogar, ich will keine Fake News verbreiten, aber ich meine irgendwie in Rumänien oder wo ganz anders. Ja,
ich glaube, das habe ich tatsächlich auch irgendwie nachhinein nochmal gelesen. Der ist tatsächlich gar nicht in Kasachstan gedreht worden.
Genau, ihr könnt also auf jeden Fall Fact prüfen. Wir machen das selber auch. Und dementsprechend habe ich so diese Kontraste mitbekommen, Nico. Und dass es definitiv lohnt, nach Kasachstan zu reisen, aber sich mehr als 10 Tage Zeit zu nehmen, weil ich glaube einfach, du kannst so viel reisen, so viele Sachen sehen. Definitiv ein eigenes Auto und dann durch die Steppe und Schotterpisten drüber düsen und richtig tolle Orte sehen. Also danke dir dafür. Ich bin super happy.
Ja, tatsächlich. Also man kann es tatsächlich so, wenn man jetzt nochmal auf die Routenplanung so vielleicht drauf eingeht, man kann es sehr gut, wenn man jetzt zum Beispiel sagt, ich konzentriere mich nur auf die Gegend um Almaty, tatsächlich das gut mit Kirgisistan verbinden. Also man muss sich vorstellen, zur Hauptstadt Bishkek in Kirgisistan und Almaty sind es nur mit einem Bus 3 oder 4 Stunden. Das heißt, man kann das sehr gut kombinieren, also Südkasachstan mit Kirgisistan. Oder man sagt natürlich, ich konzentriere mich nur auf Kasachstan. Da kann man einerseits Südosten machen, dann kann man Westen Kasachstan machen. Es gibt, glaube ich, auch noch im Norden so eine schöne Area, die eigentlich auch entspannt war. Da kann man das vielleicht auch noch mit Astana verbinden, die ja so ein bisschen futuristisch die Hauptstadt ist. Ich sage einfach nur als Summary von meiner Seite, der ja eigentlich nur ursprünglich nach Kasachstan gekommen ist, weil er noch irgendwie, wie soll man das sagen, einen Puffer brauchte, um später irgendwo anders hinzugelangen, waren meine Erwartungen so richtig total geflasht. Also von vorher habe ich so null Ahnung, null Bild über das Land gehabt. Bis am Ende war es so, ich bin von der Natur umgehauen, die vielleicht für viele am Anfang eher so langweilig, weil es gibt schon dann auch, es ist dann natürlich viel Steppe, wo dann einfach, was ich, nur ein Grasbüschel irgendwo zu sehen ist, was natürlich ultra langweilig ist auf Dauer, wenn du da 8 Stunden lang fährst. Aber es gibt auch total coole Orte, sei es jetzt wirklich Bergseen, sei es jetzt Canyons, sei es jetzt irgendwelche so Plateaus, also richtig so tolle Ebenen, die du hast. Und das macht irgendwie diesen Mix aus. Und das hat mir an Kasachstan sehr gefallen. Auch die Leute waren auch sehr, sehr, sehr nett alle. Auch die kasachische Oma, wo wir dann übernachtet haben, so ganz spontan, hat uns da auch noch, obwohl wir natürlich nicht eingeplant waren, einfach ein Abendessen gezaubert. Ich meine, gut, ja, das mussten wir auch bezahlen am Ende. Also sie hat das schon abgerechnet.
Ganz viel Liebe.
Aber sie hat es mit viel Liebe zubereitet und alles aufgetischt, was sie gefühlt noch da hatte. Sei es jetzt irgendwelche bunten Süßigkeiten, die kein Mensch natürlich essen wollte, weil sie so süß waren. Also ich habe mal probiert aus Anstandsprinzip, aber das war es auch. Das hat schon seinen Reiz an Kasachstan oder Bochatstan gemacht. Es ist schon empfehlenswert, das zu besuchen, weil es ja einerseits natürlich abseits der Karte ist. Man hat jetzt noch wenig Touristen, die da unterwegs sind. Ich finde, das macht manchmal auch seinen Charme aus. Und ja, es ist irgendwie, ja, ursprünglich ist auch nicht ganz das richtige Wort, weil sie auch ein bisschen so dieses Nomadentum, was man eher so vielleicht aus der Mongolei kennt, verloren haben. Das ist nicht mehr so stark, dass sie jetzt jeden Tag in Jurten schlafen. Aber es ist trotzdem irgendwie, ja, man hat auf jeden Fall viel Spaß und Leidenschaft und es ist alles noch ein bisschen anders irgendwie. Das beste Beispiel sind auch nochmal die Straßen, die da einfach so frisch geteert werden. Also die eine Seite wird frisch geteert und du fährst so rechts vorbei auf der anderen Straßenhälfte und du denkst so, hä? Aber das ist halt so Kasachstan. Irgendwie so, ich sage immer so, Kasachstan ist Kasachstan. Und, aber das macht auch den Reiz aus und dann geht auch immer wieder mein Herz auf, wenn das so einfach anders ist. So einfach, keine Ahnung, ich kann es nicht beschreiben.
Du hast es aber auf jeden Fall sehr gut beschrieben. Ich konnte mir auf jeden Fall irgendwie so einen Einblick bekommen in Kasachstan. Und ich hoffe, alle zu Hause haben auch jetzt irgendwie diese Kasachstan-Liebe hoffentlich jetzt auch entfacht worden. Dank deinen Gedanken, Nico. Und ich würde sagen, dann beenden wir diese Episode. Es passt sehr gut. Schaltet unbedingt zur nächsten Episode ein, da gibt es wieder tolle und spannende Reisen. Das war jetzt das Ende mit Part 2 von unserer Kasachstan oder von Nikos Kasachstan-Reise. Und es werden noch viele Abenteuer geben, weil tatsächlich wir zwei haben schon einiges gesehen. Da kommen immer neue Länder dazu. Wir zwei sind alleine schon in 3 sehr exotische Länder zusammengereist. Und ich glaube, alleine diese Reisen ergeben so viele Infos für mehrere Staffeln. Abseits der Karte. Dementsprechend, Nico, schön wieder hier mit dir zu sprechen und freue mich, wenn wir uns dann wieder beim nächsten Mal zusammensetzen und aufnehmen.
Ja, hat mich auch gefreut, Gio. Vielen Dank auch von meiner Seite. Und ja, bleibt dran. Spannende Abenteuer, spannende Länder. Abonniert uns gerne.
Macht's gut. Bis zum nächsten Mal.
Ciao.
Gio und Nico mit Abseits der Karte.